Liebe Gemeinde, wir machen heute weiter mit unserer Predigtreihe über die Frage, was auf uns noch alles wartet. Letzte Woche ging es ja schon so um die Frage, wie ist denn das mit der Endzeit? Gibt es die? Wann ist die? Wann endet die? Und heute, der zweite Teil, geht um die Frage, was passiert denn eigentlich an dem Tag, am jüngsten Tag, am Tag des Herrn mit der Auferstehung der Toten? Darum soll es heute gehen. Und dann in zwei Wochen, am zweiten Advent, auf die große Frage, was kommt denn da danach? Auf was warten wir denn als Kirche, als Christen? Was heißt denn das eigentlich Ewigkeit bei Gott sein? Auf was gehen wir denn zu? Was ist denn unsere Hoffnung, die uns wirklich trägt durch den Tod von geliebten Angehörigen? Genau, also heute die große Frage, Auferstehung und Entrückung. Und dann diese in den zwei Wochen die Frage, was kommt denn wirklich danach? Letzte Woche ging es um die Frage, wie ist denn das mit dieser Endzeit? Die taucht ja immer wieder auf, wird immer wieder beschrieben. Und wenn man in die Bibel guckt und da ganz genau nachforscht, merkt man ja, eigentlich ist das relativ einfach, denn allein, dass wir als Christen existieren, das ist der Grund dafür, dass wir in der Endzeit leben. Weil Christen gibt es nur in der Endzeit, die beginnt nämlich mit dem Reich Gottes, das Jesus zum Anbruch bringt vor 2000 Jahren. Und wir als Christen sind die Folge dieses Reiches Gottes auf dieser Welt. Und deshalb ist seit Jesu Leben sozusagen Endzeit in der Bibel. Letztes Mal habe ich ja schon so ein bisschen mit Grafik gearbeitet. Also wie müssen wir uns das vorstellen? Das Alte Testament denkt so in zwei Teilen. Zum einen so die Schöpfung, die gefallen ist, ist sozusagen dieses Gegenwärtige, dieses böse Zeitalter. Wir haben Schuld, wir haben Leid, wir haben Trauer, wir haben Tod. Und das Alte Testament wartet auf das Kommen des Messias. Jesus kam vor 2000 Jahren aus dem Himmel auf die Erde in einem kleinen Säugling zuerst. Und mit ihm bricht dieses zukünftige Zeitalter an. Dieses Neue, dieses Reich Gottes, das kommt. Und jetzt widersprechen sich das Neue und das Alte ziemlich. Und das ist diese sogenannte Endzeit, die Zeit der Spannung, wo das Neue schon angebrochen ist, aber das Alte, das Böse, noch nicht zu Ende. Doch die wunderbare Nachricht ist, dass es eben ein Ende dieser Spannungszeit gibt, nämlich dann, wenn der versprochene die zweite Wiederkehr Jesu kommt, der sogenannte Tag des Herrn kennt, das Alte Testament. Und um den möchte ich mir heute ein bisschen mit euch Gedanken machen. Was erwartet uns da? Ich denke, wenn ihr so in der allgemeinen Kultur kommt, kommt sowas wie dieser jüngste Tag, das jüngste Gericht. Das sind immer Begriffe, die gerne benutzt werden. Das ist immer Horror und Grauen und der ist zum Fürchten. Also wenn man so die ganzen großen, auch zum Beispiel kulturellen Sachen anschaut, wie die Messen von Bach oder Mozart, da heißt es dann immer Dies Ira, Dies Illa, jener Tag wird der Tag des Zorns sein. Ja, das AT kennt diesen Begriff, aber trotzdem kann ich euch sagen, als Christen dürfen wir uns auf diesen Tag wirklich freuen. Und ich persönlich freue mich auf den, egal ob ich den lebendig erlebe oder ob ich ihn nach dem Tod durch meine Auferstehung erfahren und erleben werde. Denn für uns Christen ist dieser Tag kein Tag des Zorns, sondern ein Tag der Freude. Die alten Propheten im Alten Testament zeichnen zwar diesen Tag des Zorns oder Gerichts aus, aber vor allem, weil sie in ihrer Sozialkritik den Leuten klar machen wollen, Gott sieht nicht tatenlos zu, wie ihr ungerecht seid gegenüber den Unterdrückten und Armen. Aber für uns Christen, wenn wir im Neuen Testament lesen, ist das ein Tag, in dem wir endlich in unsere himmlische Heimat ziehen können, nämlich zu Jesus selber, nach Hause. Da, wo wir herkommen und darauf, wo wir warten. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Endlich könnt ihr mal alle eure Fragen, die uns so unsagbar stark auf den Nägeln brennen, warum Dinge passieren müssen, die uns so schwer fallen. Fragen, wie das denn war, die können wir plötzlich Jesus und Gott selber stellen von Angesicht zu Angesicht. Ihr könnt ihn fragen, warum musste denn das denn so sein? Und dann müsst ihr euch vorstellen, hey, Jesus kommt und nimmt euch in den Arm und sagt, okay, ich erkläre dir das gerne, warum ich dir diesen Weg zugemutet habe. Und das finde ich eine wunderbare Vorstellung, dass ich sozusagen bei meinem Heiland im Arm sein darf und er tröstet mich und erklärt mir alles, was ich bis heute nicht check, warum das so sein musste und ich das einfach nicht verstehe. Und das ist was, worauf ich mich wirklich freue. Und jetzt stelle ich mir da immer die Frage, okay, wie muss ich mir denn das vorstellen? Und dazu spricht Paulus relativ konkret, und zwar im 1. Thessalonicher Brief, im 4. Kapitel, die Verse 13 bis 17. Könnt ihr mitlesen? Ich lese sie einfach auch nochmal vor. Er schreibt: Wir wollen euch aber nicht verschweigen, was mit den Verstorbenen geschieht. Denn ihr sollt nicht um sie trauern wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Gewiss wird Gott die Verstorbenen durch Jesus und gemeinsam mit ihm aus dem Tod herausführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort, das vom Herrn kommt. Wir Lebenden, die auch bei der Wiederkunft des Herrn noch leben, haben den Verstorbenen nichts voraus. Der Herr selbst wird vom Himmel herabsteigen, wenn der Befehl ergeht, die Stimme des Erzengels erklingt und die Trompete Gottes ertönt. Dann werden zuerst die Toten auferweckt, die zu Christus gehören, und danach werden wir, die wir dann noch am Leben sind, zusammen mit ihnen weggeführt werden. Wir werden auf Wolken in die Höhe emporgetragen, um den Herrn zu empfangen. Dann werden wir für immer beim Herrn bleiben. Also ihr seht, Paulus hat ein ganz, ganz konkretes Bild. Anscheinend hat er entweder kennt er ein Jesuswort dazu oder Gott hat ihm das persönlich gesagt. Er sagt, okay, an diesem jüngsten Tag passiert Folgendes. Das kennt das Alte Testament so noch nicht. Jesus als der Herr wird kommen aus dem Himmel herab in den Wolken. Danach werden zuerst die Toten auferstehen und dann werden die Lebenden mit entrückt und ihnen zusammen entgegengehen. Ganz spannend, Paulus benutzt hier die Wolken, die in der Bibel immer wieder ein ganz, ganz wichtiger Schnittpunkt sind für Irdisches und Himmlisches. Bestes Beispiel, die Taufe Jesus. Gott spricht aus einer Wolke in diese Welt hinein. Jesus wird in einer Wolke verklärt, wo man sein göttliches Aussehen durchsieht. Und an dieser Schnittmenge dürfen wir Gott begegnen und hineingehen in diese himmlische Herrlichkeit. Doch was heißt denn diese Entrückung, diese Auferstehung der Toten genau für uns? Paulus bleibt an diesen Stellen oft sehr bildlich. Er vergleicht das mal mit Zelten, die wir abbauen und wieder neu bekommen, mit Kleidung. Aber das Entscheidende ist, dass Gott neu schafft. Die Toten wie auch die Lebenden werden verwandelt werden, sagt Paulus. Und Paulus kann es spannenderweise gar nicht erwarten, aus diesem alten, aus unserem irdischen Leib, der doch mit so vielen Problemen behaftet ist, hinauszukommen, aus unserem alten Leben, das auch mit Sünde und Schuld verstrickt ist, mit Trauer und Leid, um endlich dieses neue Leben zu bekommen als Christ, was uns Gott versprochen hat. Und ich finde ihn da total spannend. Er schreibt an einer anderen Stelle im Korintherbrief dazu, möchte ich einfach zwei, drei Ausschnitte zu erzählen. Da schreibt er, unser Zelt hier auf der Erde wird abgebrochen werden. Und dann bekommen wir von Gott eine neue Bleibe, ein Haus im Himmel, das für immer bleibt und nicht von Menschenhand gemacht ist. Unser irdisches Leben ist nichts Festes, ist was Transportables, was Vorläufiges. Und jetzt merkt man richtig, wie bei ihm die Sehnsucht durchkommt. Wir seufzen voll Sehnsucht. Wir sehnen uns danach, von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. Wir werden dann nicht nackt dastehen, wenn wir einmal aus unserem irdischen Zelt ausziehen müssen. Und jetzt kommt dieses, wo man merkt, hey, Paulus hat auch so viel mitgemacht. Leid und schwere Zeiten. Er sagt, doch solange wir noch in diesem alten Zelt leben, stöhnen wir wie unter einer schweren Last. Unser Leben ist einfach oft schwierig. Und seine Hoffnung und sein Vertrauen ist, da gibt es etwas Neues, was uns Gott schafft. Und gleichzeitig weiß er, wie sehr wir an unserem Leben hängen. Und das Interessante ist, für Paulus ist es ganz klar, wir werden verwandelt werden. Stellt euch vor, dass alles, was jetzt uns belastet, die Dinge, die in unserem Leben immer wieder falsch laufen, weil wir einfach ja, Menschen sind, Dinge, die wir vielleicht anders machen wollen, aber nicht hinkriegen, dass wir solche Sachen ablegen dürfen. Die nimmt uns Gott ab, wenn wir unseren neuen Leib bekommen. Die Dinge, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, wo wir gefangen sind in irgendwelchen vielleicht Süchten, Sehnsüchten oder auch Verhaltensweisen, die wir nicht ändern können, so sehr wir darum beten, so sehr wir es versuchen, sowas ist dann vorbei. Wenn dieser neue Leib kommt, werden wir endlich ganz so sein, wie Gott sich es uns vorstellt. Nicht mehr nur bruchstückhaft, schon neu und doch noch alt, sondern wir werden ganz neu sein, der einerseits ganz ähnlich ist wie jetzt, aber trotzdem ganz anders. Das finde ich so spannend. Jesus bekommt diesen Leib schon. Das kann man so in diesen Auferstehungserzählungen schon mithören. Dieser Leib ist nicht mehr irgendwelchen Naturgesetzen unterworfen. Jesus kann durch in einen Raum erscheinen, der keine geöffneten Fenster und Türen hat, und plötzlich ist er da. Das ist ein Leib, der ist schon übernatürlich. Aber er ist trotzdem erkennbar. Also anscheinend ist unsere Identität, wer wir sind, immer noch neu, die wird von Gott erhalten. Weil er uns ja auch als Gegenüber schafft, bleibt dieses Gegenüber auch in Ewigkeit. Das heißt, auch eure Gegenüber, die ihr in eurem Leben habt, Partner, Kinder, Freunde, werden erhalten bleiben in ihrer persönlichen Einzigartigkeit und auch in der Ewigkeit weiterleben in dieser Einzigartigkeit. Aber dann vollendet, so wie Gott es sich wünscht. Und die große Frage war für die ersten Christen, was ist denn mit den Toten? Weil die Vorstellung war, okay, wenn ich lebe und das neue ewige Leben bekomme, ist das kein Problem. Aber was ist denn mit Leuten, die jahrelang tot sind, die eingeäschert wurden, die eigentlich gar keinen Leib mehr haben? Und da finde ich Paulus genial, der ist der Erste, der das ganz klar sagt, das macht für Gott nichts aus. Er schafft auch aus dem nicht mehr existenten Körper diesen neuen Leib, der diese Einzigartigkeit dieses geliebten Menschen hinüberbringt in diese neue Zeit. Oder naja, Zeit ist vielleicht das Falsche. Und jetzt kommt dann die Frage, okay, was ist denn mit denen jetzt, wo wir doch eigentlich noch warten auf diese Wiederherstellung dieser geliebten Menschen? Und da finde ich Luther ganz, ganz toll, der sagt, die Toten schlafen in Christi Schoß. Wie das genau ist, wissen wir nicht. Das Einzige, was wir wissen dürfen, sie sind in Gottes Hand. Und darauf dürfen wir vertrauen, wenn wir sie auch jetzt schon vermissen, wir dürfen darauf vertrauen, dass die Toten bei Gott geborgen sind. Und jetzt muss ich euch ehrlich sagen, kommt eine zweite Frage, die dieser jüngste Tag mit sich bringt. Und die ist wirklich schwierig, vor allem heute am Ewigkeitssonntag. Das Alte Testament und auch viele Stellen des Neuen Testaments sind voll von diesem sogenannten jüngsten Gericht. Und jetzt muss ich euch ehrlich sagen, die finde ich wirklich schwer. Vor allem auch heute, wenn wir unseren geliebten Verstorbenen bedenken, weil die Frage aufgeht, was ist denn, wir können so viel aussagen über Leute, die Christen sind, aber über die, die keine Christen waren, wird es ganz schön schwierig. Und ich möchte euch einfach ein paar Hinweise geben. Ich bin da selber am Suchen, weil ich, wie wir auch alle, Gottes Entscheidungen nicht übernehmen können. Wir können ein paar grundlegende Sachen aussagen und ich möchte euch Mut machen, einfach auf Gott zu vertrauen, weil das ist das, was mir hilft. Ich habe genügend Angehörige schon verloren, die bewusst sich als Atheisten bezeichnet haben und trotzdem habe ich Hoffnung, dass es vielleicht doch noch eine Möglichkeit gibt, die meinen Verstand übersteigt, so sehr die Bibel da auch verschiedene andere Aspekte mit einbringt. Im Alten Testament wird dieser Tag des Herrn ja nicht unbedingt als positiv dargestellt, sondern als Tag, in dem Gott richtet über die Welt. Jesus kennt das auch im Matthäusevangelium, dieses große Weltgericht. Und dort wird immer gesagt, dass beurteilt wird über das Leben, wie es war. Gute Werke, schlechte Werke. Und dass dementsprechend auch Lohn und Strafe existieren in diesem Zusammenhang. Und jetzt ist die große Frage, wie gehe ich damit um? Was kann ich darüber aussagen? Ich kann diese Stellen über das Gericht nicht negieren, das wäre vollkommen falsch. Und gleichzeitig möchte ich euch auch andere Aspekte zeigen, die die Bibel kennt. Und eine, die ich glaube, das Tröstendste auch für mich einfach immer ist in dieser Ungewissheit, wenn ich an geliebte Verstorbene denke. Das Spannende ist, Gott richtet, das ist gar keine Frage. Aber wenn Gott richtet, ist es vor allem im Alten Testament ganz spannenderweise etwas ganz anderes, als wir, wenn wir uns Gericht darunter vorstellen. Gott richtet im Alten Testament, um zu retten. Das ist was ich erst sehr spät verstanden habe und was mir aber in diesem Kontext natürlich Hoffnung gibt, dass vielleicht meine Vorstellung von Gericht nicht die ist, die Gott hat. Wenn wir im Alten Testament gucken, dann ist Gericht Gottes immer Retten für Rechtslose, für Leute, die Hilfe benötigen. Und wenn wir ehrlich sind, wir brauchen Gottes Hilfe. Und so schreibt zum Beispiel der Autor von Psalm 76, vom Himmel her ließest du, also Gott, hören das Urteil, die Erde geriet in Furcht und verstummte. Als Gott aufstand zum Gericht, man könnte auch übersetzen, als Gott aufstand zu richten, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder um zu retten alle Armen der Erde oder indem er rettete alle Armen der Erde. Und diese Vorstellung ist im Alten Testament eigentlich die vorherrschende. Wenn Gott richtet, rettet er. Deshalb ist auch das so klar, dass der Tag des jüngsten Gerichts bei den Propheten so negativ ist? Weil diese Bücher sind voll von Sozialkritik. Die haben sich hingestellt und haben den König und die Elite kritisiert dafür, dass sie die Armen, die Witwen, die Waisen, die Ausgestoßenen unterdrückt haben und ihnen das Recht genommen haben. Deshalb ist für sie der Tag des Herrn kein positiver Tag, weil Gott wird diese Armen wieder aufrichten, die unterdrückt wurden. Und dementsprechend wird das für die Reichen, für die Elite Probleme bedeuten. Das ist die eine Spur, die mir hilft, wenn ich sage, Gott kennt, das Alte Testament ist voll davon, dass Gott rettet, indem er richtet. Und die zweite Frage ist, vor allem was für uns genuin christlich ist, was mir tröstet und was mir Kraft gibt. Das ist nämlich, wir haben in Jesus Gott selber kennengelernt. Wir haben Gott gesehen, wie er ist und sein Wesen, sein tiefstes Inneres, was ihn bewegt, können wir in Jesu Leben und auch in seinem Lehren wiederfinden. Und das ist das, was mich am meisten tröstet, denn ich finde, der Schreiber des ersten Johannesbriefes bringt es genial auf den Punkt, wenn er sagt, Gott ist die Liebe. Es gibt keine tiefere Aussage, die ich über Gottes innerstes Wesen treffen kann, als dieser Satz. Und wenn Gottes tiefstes Wesen Liebe ist, dann vertraue ich darauf, dass auch sein Richten davon bestimmt ist. Und diese Zusage und dieses Versprechen, ich habe diese Liebe Gottes in meinem Leben so oft schon erlebt. Und ich bin mir sicher, viele von euch, viele von Ihnen haben diese Liebe auch schon erlebt, im Kleinen wie im Großen. Und deshalb weiß ich, dass diese Liebe auch durch das Gericht trägt und auch die Grundmotivation Gottes ist. Und in diesem Vertrauen kann ich auch mit diesen schweren Stellen übrig und stehen bleiben und sagen, und ich hoffe und vertraue dennoch, Gott wird es gut machen, auch wenn ich nicht weiß, wie er es machen wird. Und ich wünsche es mir, dass es vielleicht ganz anders ist als diese klassischen Matthäus-Stellen. Ich kann es nicht lehren, das wäre unbiblisch, aber ich darf darauf vertrauen, dass ich weiß, Gottes Liebe trägt, auch durch das Gericht. Und deshalb dürfen wir auch die Verstorbenen in seiner Hand wissen, weil diese Liebe trägt durch den Tod. Und darauf vertrauen und uns auch in dieser Hand bergen, weil diese Liebe stärker ist als der Tod, egal ob wir wissen, wie es dann genau für einzelne Personen weitergehen. Weil es gibt nichts Besseres als diese Liebe unseres Vaters im Himmel, die uns jetzt trägt und die unsere Verstorbenen in den Händen hält. Und weil diese Liebe nicht endet, freue ich mich nächstes Mal, also in 2 Wochen nach dem Deak, mit euch mal uns Gedanken zu machen, was das denn heißt. Ewigkeit. Die Zeit danach. Zeit ist vielleicht der schlechte Ausdruck, weil Zeit gibt es dann nicht mehr in dieser klassischen Definition, wie wir sie hier haben. Aber was können wir denn eigentlich drüber sagen? Wie wird denn unser Leben mit Gott sein, nach diesem irdischen Leben. Und darüber möchte ich mit euch mir ein bisschen Gedanken machen. Aber bevor wir jetzt weitergehen, singen wir zuerst mal und wollen uns ganz bewusst nochmal in Gottes Hand bergen, auch mit unseren Zweifeln und mit unserem Vertrauen, mit dem Lied Nummer 618, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht.